Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu der ersten Folge quasi nach der Saison 2022-2023. Heute sind wir zu viert in der Runde. Erstmal, wie immer, Denise, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Felix.
Und Thomas, einen wunderschönen guten Abend auch an dich.
Servus, Gute und Hallo zu Folge Nummer 3 mit einem Ravensburger Spieler. Soweit darf ich schon mal spoilern. Nach Josh Samanski und Raphael Kapzer nicht ohne Grund ein meisterlicher Besuch. Und zwar, lieber Felix,
Florian Ketterer heute Abend bei uns zu Gast im Podcast. Erstmal auch zu dir, ich denke mal nach Ravensburg, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, ebenso schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Sehr schön, dass du da bist. Bist du noch in Ravensburg oder?
Ja, ich bin in Ravensburg, werde auch die nächsten Monate noch hier bleiben, weil genau meine Frau arbeitet hier und wir sind soweit ganz zufrieden und werden den Sommer hier verbringen.
Das ist doch schon mal schön, wenn man schon mal einen Sommerfahrplan hat. ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Wie waren die Feiereien nach der Meisterschaft? Wie kaputt ist der Pokal?
Ja, nachdem die Geschichten über das letzte Mal verbreitet worden sind, dass er da schon nicht überlebt hat, haben wir natürlich ein bisschen mehr Obacht geben müssen. Die Feierei war super anstrengend, hat aber auch total Spaß gemacht. Ich meine, wir waren alle auf Wolke 7, haben es total genossen, die Zeit danach. Ich glaube, das brauche ich keinem erzählen, wie schön diese Zeit ist und sein kann. Und wir haben es total genossen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ziemlich fertig jetzt. Gerade nach der langen Saison und nach der Feierei. Ich brauche jetzt auch echt mal ein paar Wochen Abstand.
Man wird ja auch nicht jünger. Nachdem wir ja festgestellt haben, dass du die Oberschwaben sehr gut verstehst vorher, erzähl uns doch mal, wo in Ravensburg kann man denn so gut feiern gehen?
Ja, wir haben ein paar Locations, die ganz gut sind. Wie in jeder Stadt wahrscheinlich, der Irish Pub ist immer Anlaufstation Nummer 1 für uns. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Club, den wir gerne ansteuern. Das sind so die Hauptorte, wo wir zum Feiern hingehen. Und ja, den einen oder anderen langen Abend, Nachmittag hatten wir auch bei unserem Stamm-Italiener, der ja uns für wahrscheinlich 8 Stunden aushalten musste, die volle Kapelle. Also der hat auch erstmal Urlaub verdient nach uns wahrscheinlich.
Du kennst ja aus dem letzten Jahr ein bisschen beide Seiten. Du standst letztes Jahr schon im Finale und hast danach gesagt, das möchte ich nie wieder erleben. Ich würde sagen, Ziel erreicht, oder?
Ja, absolut. Also ich habe auf dem Eis jetzt dieses Jahr, also vor einer Woche, nur zu meinem Mitspieler gesagt, es ist unglaublich, wir standen letztes Jahr genau im gleichen Stadion, um 2 Tage auseinander auf der anderen Seite, mussten Frankfurt verdientermaßen zuschauen, wie sie feiern und wie sie ausgelassen sind. Und das war ein absolutes, wie ich damals gesagt habe, Gefühl, was ich nie wieder erleben will. Und auf dem Eis habe ich eben dann zu meinem Mitspieler gesagt, hey, es ist so Wahnsinn, dass es jetzt genau im gleichen Stadion andersrum ist, wir hier feiern können, wir es genießen können. Und um ehrlich zu sein, habe ich ein Jahr später nicht damit gerechnet, dass es gleich so sich das Blatt ändert, aber umso schöner ist es.
War denn dieser zweite Platz, dieses Zuschauen müssen, war das denn die eigentliche Motivation für euch oder gab es irgend so einen Moment in der Saison, wo ihr gesagt habt, jetzt erst recht?
Ja, tatsächlich sind wir schon in der ersten Trainingswoche. Wir fahren immer nach Südtirol für eine Woche und schon da kam die erste Ansage von den Teamleadern. Wir wissen alle, was letztes Jahr passiert ist im Finale. Es war bis dorthin ein wunderschönes Gefühl, aber das wollen wir nie wieder und daran arbeiten wir ab dem ersten Tag. Ich habe damals mir gedacht, okay, es ist in der ersten Woche schon ein bisschen, es ist auf jeden Fall eine klare Ansage. Ich habe mich getäuscht, so wie es jetzt rausgekommen ist. Es war eine gute und wahre Ansage. Ich glaube, dass es für viele, die dabei gewesen waren, wenn nicht für alle, absolut eine extra Motivation war, dass wir nicht nochmal verlieren wollen. Und Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder, der im Finale steht, gibt alles. Und ob man da noch eine extra Motivation überhaupt braucht, sei mal dahingestellt, weil jeder, glaube ich, alles aus sich rausholt, was er hat. Ja, aber auf jeden Fall das Gefühl, das damals war, war in uns allen so verankert, dass wir das nicht nochmal erleben wollen.
Jetzt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf die Finalserie schaue, weil das war ja dann letztendlich für mich so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt nimmt das Ding keiner mehr weg. Es war, ich glaube, es muss Spiel 3 gewesen sein, wo Bad Nauheim 2-0 schon im ersten Drittel führt. Und ich glaube, ihr geht auch mit dem Rückstand in die Pause und kommt dann aber wieder und gewinnt das Spiel dann ab Drittel 2 doch relativ souverän. War das dann letztendlich in der Finalserie so der Knackpunkt, wo ihr als Mannschaft auch gemerkt habt, okay, wir standen jetzt mit dem Rücken zur Wand, wir haben uns nach vorne gearbeitet und jetzt machen wir den Deckel drauf?
Ich glaube, dafür muss man ein bisschen mehr ausholen, weil dieser Rückstand, den haben wir mehrfach erlebt in der Serie. Wir waren in Krefeld 4-1 hinten, hatten einen Videobeweis für ein 5-1 gegen uns, sind auch da zurückgekommen. Also dieser Moment des Zurückkommens, jetzt auch dann gegen Nauheim, das hat einfach in uns so ein Team Spirit erzeugt oder bestärkt, der uns einen unheimlich dann angetrieben hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Schlüssel, also das ist bestimmt einer der Schlüsselmomente gewesen, aber nicht der Wendepunkt in der Serie gewesen. Ich glaube, das ist eher Spiel 4 gewesen in Nauheim. Wir hatten eher zu kämpfen, weshalb wir auch im Rückstand waren in den Spiel 3, dass wir es sehr selten geschafft haben, wirklich 60 Minuten durchzuspielen, wirklich 60 Minuten unser Spiel durchzuziehen. Und auch eben in angesprochenen Spiel 3 haben wir es nicht geschafft. Und als wir dann zurückgekommen sind, das war eigentlich das Spiel, was wir spielen wollten und konnten und können. Und ja, umso schöner ist, dass es natürlich geklappt hat, aber es ist im Endeffekt dieser Spirit, der daraus hervorgegangen ist, der uns dann auch, glaube ich, die letzten drei Spiele dann getragen hat und von dem wir dann auch wussten, okay, jetzt können wir das auch schaffen.
Es war ja eine lange und fast schon unglaubliche Reise, die du auch beschreibst, anfangend in Südtirol, mitunter auch einem Trainerwechsel von Tim Kehler zu Peter Russell. Wo würdest du denn sagen, hat er euch, man kannte sich ja schon bereits, aber wo hat er euch denn nochmal ein Stückchen besser gemacht?
Also zum einen muss man mal sagen, dass Tim uns erstmal auf Platz 4 geführt hat. Er hat auch einen riesen Anteil an dieser ganzen Saison, wie es ausgegangen ist. Und auch dank ihm haben wir, glaube ich, gewonnen. Was dann Peter ein bisschen besser gemacht hat, ist, glaube ich, die Motivation innerhalb der Mannschaft noch aufs Maximale rauszukitzeln. Das ist eine Eigenschaft, ein Talent, das er hat, das, glaube ich, in der Art und Weise nicht viele haben. Das war die größte Veränderung eigentlich seit Januar, dass er uns motivatorisch einfach noch mehr anspornen konnte, als es jetzt Tim geschafft hat. Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil alles andere war eigentlich für den Großteil des Teams bekannt. Die Taktik musste jetzt wieder erneuert werden, aber nicht wirklich neu einstudiert. Das war meines Erachtens die große Veränderung beim Trainerwechsel.
Wie schafft Peter Russell das denn, diesen Extra-Push-Motivation aus jemandem rauszukitzeln? Weil das sind also mit Sicherheit auch immer so Sachen, die der Zuhörer irgendwie mit Sicherheit auch auf sich selber projizieren kann.
Also, wenn ich es genau wissen würde, würde ich, glaube ich, auch einen Workshop machen und das lehren. Es ist bestimmt zu großen Teilen sein Geheimnis, sein Charakter, der das macht. Hat jetzt, glaube ich, er geht halt einfach unglaublich emotional mit. Und wenn man das als Spieler akzeptiert, dass es dieses Angeschrien werden nicht, also zum großen Teil nicht persönlich ist, sondern einfach, dass er das große Ganze dahinter sieht, dann und sich dadurch auch mitreißen lässt. Es gibt einige Spieler, die sich auch davon abschrecken lassen oder zumachen oder sich verschließen. Das ist dann genau das Gegenteil, was auch passieren kann, was auch passiert ist bestimmt. Aber da wir wussten, wie er es meint, konnten wir diese Trichtern in die Richtung, die er glaube ich, auch versucht hat einzugehen. Und dadurch, dass er eben so emotional mitgeht und eben jeden Moment auch lebt, glaube ich, schafft er es auch, einen sehr guten Draht zum Team hervorzubringen und uns eben das rauszukitzeln, was es benötigt, um Spiele zu gewinnen.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, so ein bisschen als verlängerter Abend der Fans, weil oftmals wurde die Saison schon drüber gesprochen und ich habe es auch auf Social Media das ein oder andere Mal gelesen. Jetzt hat der Standort Ravensburg ja nicht die Berechtigung, aufzusteigen. Und wir haben hier im Podcast oft genug drüber geredet, dass das für euch Sportler letztendlich nicht der ausschlaggebende Punkt ist, dass ihr am Ende den Hinkelpott haben wollt, den ihr jetzt mit nach Ravensburg genommen habt. Aber denkt man da dann so ein bisschen dran, dass es ja letztendlich eigentlich die Möglichkeit gibt, aber für euch dann am Standort dann doch nicht? Ist da irgendwo der Gedanke, dass man sich da so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht sogar darüber ärgert, dass man die Möglichkeiten nicht bekommt? Oder wie geht ihr als Spieler mit dieser Situation um?
Also grundsätzlich wissen wir Spieler alle, wo wir unterschrieben haben und was die Standortvoraussetzungen sind. Ich habe mir immer gedacht, ja, es ist einfach meine höchste Liga, die ich mit diesem Club spielen kann. Also gewinne ich hier das Maximale. Jetzt, nachdem wir es dann gewonnen hatten, nachdem es vorbei ist, kam dann kurz mal auch in den Gesprächen mit den anderen mal hoch, es wäre schon eigentlich ganz schön gewesen, wenn wir aufgestiegen wären. Auf der anderen Seite weiß man noch nie, wäre man da mitgegangen, hätte man sich einen neuen Verein suchen müssen. Das sind alles so viele Fragezeichen, die auch bei so einem Aufstieg dann einhergehen, dass es, glaube ich, mühsam ist, auch für einen Spieler, sich darüber Gedanken zu machen. Also es wurde auch bei unserer... Ja, Entschuldigung.
Dreht weiter. Ich wollte dich nicht
unterbrechen. Es wurde auf der Saisonabschlussfeier wurde es auch kurz von unserem Gesellschafter Frank Kottmann beziehungsweise auch vom Oberbürgermeister thematisiert und auch da kam nochmal dieses Gefühl hoch, ja, was wäre gewesen, wenn. Aber ja, es gibt bestimmt Spieler, die sich mehr ärgern. Ich bin da eher so, ich weiß, was ich, womit wir gestartet haben in die Saison und dementsprechend ist es jetzt auch keine Enttäuschung, dass es nicht geht, weil wir wussten es alle. Vielmehr wäre es eine Enttäuschung gewesen, wenn man aus finanziellen Gründen jetzt nichts aufsteigt, aber man hätte können. Das ist eine ganz andere, wäre eine ganz andere Situation gewesen.
Also du kannst dann schon die Sportler-Mentalität bestätigen, wenn man im Finale steht, egal ob Aufstieg oder nicht, man will gewinnen. Was haben ja viele angekreidet. Und es geht nur um die goldene Ananas, wie hoch ist da die Motivation überhaupt und.
Ich kann es aus Fansicht absolut nachvollziehen, weil seinen Verein will man natürlich aufsteigen sehen. Das ist, da gibt es einfach, es ist, der Verein soll in die höchste Liga und das ist absolut verständlich. Für uns Spieler ist es dann ein bisschen was anderes, weil wir auch vereinzelt nicht von dort kommen, weil wir natürlich mit der Einstellung hergekommen sind, dass es nicht geht. Und wenn man dann gerade wie in Ravensburg hier schon mehrfach die Gelegenheit hatte mit dem Sieg zum Beispiel 2019 und dann ist wieder nichts passiert an Umbaumaßnahmen oder an eben den Faktoren, die benötigt werden, dann kann ich es gut nachvollziehen, warum die Frustration vielleicht ein bisschen höher ist. Es gibt auch einige Gründe davon, viele Gründe dafür, warum es nicht passiert ist. Also eine Diskussion brauchen wir jetzt hier nicht führen. Oder Kontra, es ist nur Fakt, dass es nicht gewährleistet wurde bisher. Und jetzt haben wir es eben wieder geschafft. Man wird ein Meister nicht jedes Jahr. Und jetzt die nächste Gelegenheit verstreichen zu müssen, ist, glaube ich, für den einen oder anderen Fan sehr schnell nachvollziehbar.
Jetzt hat Denise das böse Wort der goldenen Ananas natürlich gerade eben schon mal fallen gelassen. Das war jetzt bei uns im Podcast nie ein Thema, im Gegenteil. Wir haben immer gesagt, das Sportliche steht im Vordergrund, aber wir tragen natürlich auch das zusammen, was Fans von unterlegenen Mannschaften, die aufsteigen hätten können, so von sich geben in den sozialen Netzwerken. Kriegt ihr das mit in der Kabine? Ist das für euch ein Thema oder gar ein Ansporn, dass sie da sagen und ihr denkt euch so, jetzt erst recht und euch zeigen es jetzt mal? Oder spielt das gar keine Rolle in der Kabine?
Also ehrlich gesagt spielt es gar keine Rolle. Ich meine, die wenigsten überhaupt werden sich wahrscheinlich Kommentare oder sonstiges durchlesen, weil allein da sieht man es wahrscheinlich.
Ja.
Aber das goldene Ananas-Thema, das ist eigentlich, also das ist bei uns gar keine Rolle gewesen. Ich habe es tatsächlich auch nicht einmal gehört in der Kabine. Es war noch nicht
Cool.
mal irgendwie, warum überhaupt, das war nie Thema. Und ich glaube, auch in einer Kabine wird das die Thema sein.
Sehr cool. Das spricht natürlich auch für den Ehrgeiz der Sportler. Wenn man dann so in einem gewissen Flow ist, man ist erfolgreich zusammen, dann kann die nächste Saison ja eigentlich nur Mission Titelverteidigung lauten, oder?
Jedes Jahr ist Mission Titel oder so weit wie möglich, aber ja, klar, Mission ist Titelverteidigung, auf jeden Fall. Es wird nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube, den Satz hört man auch jedes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr ist es tatsächlich nicht einfacher als letztes Jahr mit den Clubs, die runterkommen oder der Club, der runterkommt und man sieht, wie Krefeld und Kassel schon wieder Gas geben. Ja, aber schlussendlich hat dieses Jahr auch wieder gezeigt, die Clubs mit dem großen Budget, wenn es einfach nichts sein will, dann wird es auch nichts. Und wenn dann irgendeine Stellschraube nicht passt, dann hilft auch alles, alle guten Verpflichtungen des Sommers nichts. Und das,
Absolut.
glaube ich, wird uns nächstes Jahr auch wieder blühen oder hoffentlich blühen, dass es nicht ein absoluter Durchmarsch wird von einem Team.
Nächstes Jahr, zumindest so ist der Plan, 15 Mannschaften. Das ist sicherlich auch eine Umstellung, wenn man dann mehr Dienstagsspiele hat, oder?
Ja, ich hab noch keine Ahnung, wie der Plan wird. Ich weiß auch nur, dass es 56 werden. Ja, es werden ein Haufen Dienstagspiele mehr werden. Das ist wohl klar. Ja, ich persönlich genieße aber den normalen Wochenrhythmus. Es gibt Spieler, die es lieben, Dienstag zu spielen, weil sie nicht trainieren müssen. Ja, jedem das Seine, würde ich sagen. Ich bin froh, wenn es hoffentlich dann das Jahr drauf wieder nur 14 Mannschaften sind.
Du hattest aber in der letzten Saison auch noch eine ganz schöne Nebenrolle in Ravensburg, und zwar warst du Pate. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Ja, das ist eine super Geschichte, die schon viele Clubs machen und jetzt Ravensburg auch etabliert hat. Es hat angefangen, es ist im Endeffekt ein Mini-Stars-Club. Also es geht um den Nachwuchs, es geht um die 5, 7 bis 12, 13. Ich kenne die Altersbeschränkung gerade gar nicht, aber auf jeden Fall die ganz Jungen. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß, weil man kriegt einfach die ehrliche Freude sofort zurück. Die sind fast bei jedem Heimspiel da und kennen deinen Namen und wir machen Sachen zusammen, auch außerhalb des Eises. Und das ist einfach mache ich unfassbar gerne und bin froh, dass ich gefragt worden bin, ob ich mitmachen will. Ja. Ich kann nur sagen, man kriegt viel zurück, was man an Fanliebe während den Spielen bekommt und man auch wieder zurückgibt, kriegt man bei meinen Kindern noch mal wieder. Und das ist auf eine ganz neue Art und Weise, weil es einfach, ja, man kennt einfach Kinderaugen und ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen, wenn sie leuchten, wenn man einfach Kleinigkeiten, Freuden machen kann, dann. Ja, gibt viel zurück.
Sehr cool.
Jetzt ist es im Sommer ja so, dass sich bei deinem Alter eine ganz, ganz große Zahl vorne ändern wird. Kommt ein dunkles Kapitel dann letztendlich. Du bist immer noch im besten Eishockey-Alter. Aber wäre das für dich so ein Gedanke für nach der Karriere des Profisportlers mit, keine Ahnung, Richtung Trainerlaufbahn und Jugendtrainer zu machen?
Nee, also
Nein.
auf gar keinen Fall Prof, also sagen wir es mal vor, ja, also ehrenamtlich ja und nebenbei, weil ich es einfach vielleicht dann auch immer noch genießen werde, auf dem Eis zu stehen. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber ich werde Stand jetzt auf jeden Fall mein Standbein außerhalb vom Eishockey und außerhalb vom Sport suchen.
Das ist
Weshalb
auch
ich
mal
auch.
super.
Ja,
Ja.
momentan studiere und mir mein zweites Standbein aufbaue eben und nee, ich genieße die Zeit als Eishockeyspieler total, aber ich glaube, ich bin auch froh, wenn dieses Kapitel irgendwann abgeschlossen wird und ein neues aufgeht. Und ich, ja, als Trainer bleibt man dann und als Manager oder als Nachwuchstrainer oder sonstiges bleibt man dann doch immer dem Business erhalten. Und ich freue mich aber auch auf eine zweite Seite meines Berufslebens.
Was studierst du?
Wirtschaftswissenschaften.
Kann ich was mit anfangen? Das passt schon.
Ja, sehr gut.
Ein Wort noch, bitte persönlich. Du giltst ja auch als Spezialist für Schüsse blocken, als sehr, sehr solider Defensivverteidiger. Wenn du schon jungen Nachwuchsstars potenziell im Oberschwäbischen Tipps gibst, welche würdest du ihnen denn jetzt dann insbesondere dafür geben, gerade den jungen Defendern? Wie blockt man am besten oder wie kann ich
Ja,
mir
als erstes bringe ich ihn bei, es nicht zu machen wie ich. Also nicht Kopf voraus, sondern immer schön mit den Füßen voraus. Ja, da werde ich bestimmt einige Sprüche kassieren müssen, wenn ich jetzt sage, dass ich den armen jungen Spielern beibringe. Ja, ich glaube, da bei denen in dem Alter, in dem es geht, diese Mentalität, die muss ich entwickeln, die ich jetzt habe oder die vielleicht mein Spiel auszeichnet. In dem Alter geht es, in dem Nachwuchsalter geht es eher um andere Attribute, die man da sich aneignen muss, als sich schmerzlos in irgendwas reinzuwerfen und hirnlos. Aber ja, ich glaube, dem einen oder anderen oder hoffe, dem einen oder anderen einen Anstoß zu geben, dass es nicht nur darum geht, Tore zu schießen, sondern eben auch es in einem Team mehrere Rollen gibt, die es zu füllen gibt und die vielleicht nicht die gleiche Anerkennung geben, aber mindestens genauso wichtig sind.
Absolut richtig.
Jetzt würde ich gerne nochmal sportlich ein bisschen zu der Serie zurückkommen, die tatsächlich am engsten war. Und das war die erste, die Viertelfinalserie gegen Landshut. Ihr musstet in Spiel 7, was ihr dann ganz souverän 5-0 gewonnen habt. Aber wie sieht es in einem Sportler aus, der letztes Jahr im Finale stand und dann im Viertelfinale Spiel 6 in Landshut verliert und dann weiß, okay, das ist jetzt do or die, wenn wir hier jetzt nicht einen Arsch an die Wand kriegen, dann ist schneller Sommerpause als gedacht.
Also zum einen hat das Finale davor keine Auswirkungen gehabt, weil es war einfach eine ganz neue, also bei mir jetzt nicht, das hatte ich nicht in meinem Kopf. Geht eher vielmehr darum, dass man nicht im Spiel 7 im Viertelfinale rausfallen will. Aber du hast recht, die Serie gegen Landshut war mit Abstand die knappste von den Resultaten und natürlich dann auch, muss man auch auf dem Papier die engste. Allerdings standen wir da in diversen Spielen komplett neben uns. Und wir haben im Halbfinale und im Finale dann immer mehr unseren roten Faden durchziehen können und gegen Landshut eben nicht. Gerade wie angesprochen, Spiel 6 war ja mitunter unser schlechtestes Spiel, aber wir wussten ebenfalls, also wir und Peter und ich auch, wir wussten, wenn wir einfach unser Spiel endlich mal hinkriegen, dann steht das nicht zur Debatte, wer hier vom Eis geht. Und ich glaube, gerade Spiel 7 gegen Landshut und es gab noch ein anderes Spiel, wo ich davon überzeugt bin, dass wir 60 Minuten extrem gut gespielt haben. Es ist ziemlich kritisch von mir, aber das waren die einzigen zwei Spiele, wo ich wirklich 60 Minuten lang total zufrieden war. Und das war Spiel 4 in Nauheim. Das ist der 3-1-Auswärtssieg. Das waren die zwei Spiele, wo ich wirklich von Anfang an wusste, okay, wir sind da, wir sind alle bereit zu tun, was nötig ist. Und wenn du merkst, dass das Team so mitzieht, dann ist es ein leichtes und macht auch total viel Spaß, diese Spiele dann zu spielen.
Heißt das auch, zumindest kommt das so ein bisschen rüber, dass du auch sehr kritisch mit dir selbst umgehst?
Ja, absolut. Also, das wird mir ziemlich oft auch vorgeworfen, auch daheim. Nee, ich bin schon, also ich glänze nicht nach vorne, deswegen sind alle Fehler, die ich hinten mache, gehen so Kopf doppelt so tief rein. Und dementsprechend bin ich, wenn irgendwas passiert, schon sehr kritisch. Allerdings ziehe ich dann es nicht lange mit. Also, das wird jetzt kein riesengroßer Schwanz. Aber ja, zufrieden bin ich eigentlich nur, wenn ich wirklich keinen Fehler hinten mache. Und das ist, glaube ich, bei Stürmern, die kann das ein bisschen mehr ausgleichen mit anderen, mit vielleicht ein Tor, dann ist es hinten mal nicht so schwierig und nicht so schlimm, wenn man mal einen Zweikampf verliert. Das, da habe ich eben andere Ziele und andere Aspekte, die für mich wichtiger sind. Und dementsprechend sind Fehler bei mir sehr kritischer.
Und dann noch eine ganz wichtige Frage, wahrscheinlich für die Fans. Die ganze Feierei, wo wir ganz am Anfang der Folge waren, mal so unter uns, wer war da der Leader auf der Tanzfläche, am Bierglas oder an sonstigen Getränkebehältern?
Also ich muss sagen, da haben wir schon einige Größen dabei. Das ist unsere Jungen stehen da im gar keinen Fall nichts hinterher, also nichts hinten nach. Ich glaube, dass wir schon so 3-4 Spieler hatten, die es auf jeden Fall, die ein bisschen tiefer ins Glas geschaut haben. Allerdings ist es mir den einzigen Totalausfall war außerhalb vom Team. Das war einer unseres medizinischen Fachpersonals, sage ich jetzt mal. Der war auf jeden Fall Canale Grande und der hat es auch wirklich genossen. Bis zum bitteren Ende.
Sehr cool. Das ist total okay, wenn man sich auch einfach mal solche Situationen nochmal dann durch den Kopf gehen lässt. Das ist gar nicht verwerflich. Ja, und vor allen Dingen als medizinisches Fachpersonal weiß man am nächsten Tag auch, wie man sich selber helfen kann. Ja, eben. Nein, sehr, sehr schön.
Am besten vielleicht mit Multivitaminsaft, oder? Oder bunkert da Frank alles noch?
Es kann gut sein, dass wir da erst nächstes Jahr wieder was rauskriegen. Das ist immer sehr kritisch, also sehr, sehr geizig, ja, mit dem Multivitaminsaft.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie beim Oberschwäbischen geizig sein soll.
Eine Frage noch und das muss wohl ein kleines Geheimnis von dir sein. Und zwar schaffst du es immer unauffällig, dich bei Video-Interviews vorbeizuschleichen. Und ja, er möchte gerne wissen, wie du das schaffst. Nein, nie.
Ja. Ja, der Frank kommt immer, also unser Pressemensch, kommt immer an mit so netten Interview-Anfragen und ja, ich habe das, man muss wissen, wann man vom Eis geht, sagen wir es so. Aber allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es mir davor angekündigt, dass ich einfach vom Eis gehen werde, wenn er nicht aufpasst und wenn man dann sich so leicht ablenken lässt, dann hat man es auch nicht besser verdient, würde ich sagen.
Aber ich glaube, das zeigt auch, wie euer Team wirklich zusammenhält, egal welche Position, ob Spieler, Trainer, Betreuer, Medienpersonal, ich glaube, das ist immer wieder gut.
Ja, absolut. Also ohne das Ganze außenrum, dass es gut laufen würde oder perfekt läuft, wäre das alles auch dann im Endeffekt auf dem Eis nicht so zusammengekommen. Das ist ganz klar, angefangen beim Frank über die Social-Media-Mädels zu den Betreuern, das ist alles einfach, man kann mit jedem jederzeit reden, man kann auch jeden um Hilfe fragen, auch mal außerhalb seines eigenen Jobs und das ist einfach ein, ja, wie nenne ich es jetzt, ein Team drumherum, das einfach funktioniert, das auch diesen Spirit lebt, den wir innerhalb versuchen rüberzubringen und das trägt einfach auch mit zum Erfolg bei und hilft einfach auch den Spielern und eben allen anderen auch mit einem guten Gefühl ins Stadion zu kommen, dass man einfach Spaß hat, wenn man ins Stadion kommt. Und ich glaube, das hat jeder auch mal, der selbst gespielt hat, mal anders erlebt, wie es ist, wenn man wirklich weiß, okay, das ist heute nur meine Arbeit. Und ich habe das hat doch nicht mal wahrscheinlich mit Sport zu tun, sondern das weiß jeder, wenn man einfach seine Arbeit nur als Arbeit sieht, dann gibt es auch Tage, die nicht Spaß machen. Und das haben wir dieses Jahr geschafft, eben durch alle drumherum auch ein Ambiente zu erschaffen, das einen jeden Tag Spaß gemacht hat.
Wie sieht dann jetzt dein Sommer aus? Du hast jetzt ganz am Anfang schon angesprochen, dass die Saison ziemlich anstrengend war, dass dass die Nachwehen der Meisterschaft ziemlich anstrengend waren. Wie planst du jetzt deinen Sommer?
Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal 4 Wochen nur meine Füße hochlegen und nicht eine Sportart betreiben. Das habe ich schon bei den meisten Leuten angekündigt. Sport ist ab jetzt Mord, das ist mein Motto in den nächsten 4 Wochen. Und dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Dann werde ich 2 Wochen Urlaub fahren und da nochmal völlig den Kopf frei kriegen, beziehungsweise einfach auf Null gehen, auch wenn es schön war, aber im Endeffekt bringt es einem nichts, was passiert ist für nächstes Jahr. Und dann ab Juli werde ich wieder die Vorbereitung angehen für, habe ich jetzt Juli oder Juni gesagt, ab Juni werde ich wieder die Vorbereitung angehen für nächstes Jahr. Und dann ist es eben, das ist der Vorteil, wenn man so lange spielt, dass die Sommerpause ist sehr kurz und das Sommertraining zieht sich nicht bis ans Endliche. Und ja, das ist eigentlich der ultimative und beste Vorteil, wenn man Meister wird oder wenn man im Finale steht. Die Sommerpause ist nicht so lang, das Sommertraining ist nicht so lang.
Stimmt, die ersten Clubs sind schon, zumindest die ersten Spieler sind schon im Sommertraining jetzt wieder.
Genau, ich habe auch schon ein paar leidvolle SMS bekommen, dass es schon wieder losgeht. Und da bin ich jetzt echt froh, dass ich noch ein paar Wochen habe.
Es ist ja abschließend vielleicht auch der beste Tipp, den du dann den jungen Tower Stars geben kannst, spielst länger in den Playoffs und habt da weniger Pause. Das macht
Genau,
ja.
ja, absolut. Also, es ist alles nur Eigennutz.
Richtig, ja, richtig. Ja, auf jeden Fall, Florin, vielen Dank, dass du heute bei uns warst in der Sendung. Hat uns viel Spaß gemacht und nochmals herzlichen Glückwunsch zum Erreichten. Und wir wünschen dir einen Lazy May, wenn man so sagen darf. Leg
Genau.
die Füße hoch und entspann dich gut. Du weißt ja, spätestens im Juni geht es wieder von vorne los.
Ja, perfekt. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich ab August wieder.
So ist das. Komm gut durch den Sommer.
Danke,
Ciao.
ihr auch.
Danke
Ciao.
dir. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ja, ich glaube, zu Ravensburg und zur Meisterschaft haben wir soweit dann alles gesagt. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen zur
Bleibt
Meisterschaft?
jetzt nicht mehr viel offen. Also
Es
zur
war einfach
Meisterschaft.
ein schönes Finale mit zwei ambitionierten Teams, die emotional gespielt haben. Ich finde es schön, wenn sich dann die Meisterspieler auch noch die Zeit nehmen, auch wenn jetzt schon die Saison beendet ist und trotzdem abends sich noch Zeit für den Podcast nehmen. Das finde ich schön. Ich glaube, man hat auch Florin noch mal von einer etwas persönlicheren Seite kennengelernt, also gerade mit der Selbstkritik und mit dem Nachwuchs. Und sowas finde ich immer schön und weiß ich sehr zu schätzen.
Ja, absolut richtig. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Rund ums Finale hätte ich vielleicht noch gerade meinen Top der Woche noch als Trostpreis in Richtung Bad Nauheim. Finde ich super, dass auch ein Harry Lange bei der WM für Österreich beim Trainerteam mit dabei ist. Vielleicht so ein kleiner Trostpreis für ihn. Wobei ich glaube, um WM-Gold braucht man da ja dann auch nicht mitspielen in der Alpenrepublik. Nichtsdestotrotz, man wird ja nicht blöder von sowas. Reisen bildet ja. Und die Denise weiß ja, dass Finnland schön sein soll.
Absolut.
So weiß man das auch. Mein Flop der Woche auch rund um das Finale, das bringe ich gleich noch mit rein.
Ja, da schließe ich mich direkt an, ohne dass du ihn ausgesprochen hast.
Was habe ich dir ausgesprochen?
Dein Flop, aber ich weiß, was kommt.
Weißt du, was kommt?
Hm.
Oh. Kann vielleicht sein, dass ich es schon mal gespoilert habe. Ich fand es wirklich bemerkenswert. Auf der einen Seite finde ich es ja gut, wenn vielleicht auch unterlegene Teams oder die ganze Liga Glückwünsche nach Ravensburg schickt, aber dass so überproportional viele Glückwünsche aus Nordhessen bei jeder Niederlage von Bad Nauheim kamen, fand ich schon ein bisschen bemerkenswert und muss sagen, der Stachel sitzt verdammt tief. Vielleicht sollte man die Energie dann auf Fanseiten in der neuen Saison dann vielleicht in Richtung Anfeuern des eigenen Teams nutzen. Ich finde es gut, wenn man in der Niederlage, in der eigenen Größe beweist, aber zu viel Schadenfreude und Häme, das haben wir schon mal gesehen bei anderen Sportstätten, das geht nach hinten los.
Tatsächlich war das nicht der Flop, den ich erwartet hatte. Ich
Nee.
dachte, du bringst, nee, ich dachte, du bringst die andere Geschichte aus der
Nee, die habe ich dir
Finale.
gelassen.
Okay, das ist sehr nett von dir. Und zwar, ja, in den Zeitungen in und um Ravensburg war das ja großes Thema, dass da Fans von anderen, also von Fans aus dem anderen Lager, aus dem Auto gezogen wurden und dann, ja, verprügelt wurden. Also ich weiß nicht, in welcher Zeit wir leben. Das ist immer noch Eishockey. Und mir macht, also das, was mir wirklich Sorge bereitet, ist, dass das meines Erachtens dieses Jahr schon exponentiell oft aufgefallen ist. Und das habe ich in der Vergangenheit so nicht wahrgenommen, dass da so viele massive Ausstreitungen waren. Und klar kann, ja, kochen die Emotionen vielleicht in dem Finale mal hoch, aber das ist noch lange kein Grund, da wirklich solche krassen Geschichten ja, abzuziehen. Deswegen, das ist mein absoluter Flop, dass da Fans aus fahrenden Autos gezogen werden und verprügelt werden. Und ja, generell, Gewalt hat für mich im Sport einfach nichts zu suchen. Es gibt genug Sprechgesänge für die Kurve, wo man Dampf ablassen kann. Und wenn das halt nicht reicht, dann solltest du vielleicht besser zu Hause bleiben und das Spiel vom Fernsehen anschauen.
Zur Ehrenrettung sei natürlich gesagt, Trottel gibt es überall. Das
auf jeden Fall, aber
man noch festhalten. Ja.
Aber die darf man auch ganz weit von sich wegbannen.
So ist es. So ist es. Und es kommt ja auch nicht so oft vor, dass die DEL2 und insbesondere die Krefeld-Pinguine Beachtung in Nordamerika finden. Aber in der letzten Woche war es soweit. Selbst NHL Europe musste sich noch quasi noch mal kurz melden und noch mal darauf hinweisen, dass ein gewisser, ich nenne es jetzt mal nicht despektierlich Eishockey-Opa, sondern Routinier die Karriere nach 5 Spielzeiten Pause noch mal fortsetzen möchte. Die Rede ist von niemand Geringerem als Christian Ehrhoff. Der, ja,
das ist das Comeback nach Jesus.
Ja, Ostern ist ja schon rum. Ne?
So. Ja.
Ja, das siehst du nicht alle Tage. Und ich habe wirklich mehrfach gesagt, das ist doch jetzt ein April-Scherz. Dann gucke ich auf den Kalender. Nee, der 1. April ist schon rum. Da denke ich mir, ja gut, der ist jetzt schon ein bisschen raus. Und dann war ich jetzt am Überlegen, waren es 4, waren es 5, waren es 6 Jahre, 5 waren es dann final. Und ich habe dann direkt oder relativ zeitnah mit Felix angerufen und habe gesagt, mir gehen jetzt 2 Dinge durch den Kopf. Entweder jemand unterschätzt die DL2 mega krass oder der hat so viel Bock für seinen Heimatverein, nochmal aufs Eis zu gehen. Man kennt das ja aus der NHL oder aus der NFL oder aus sonst wo. Verdiente Spieler, die wollen dort retiren, wo sie gestartet haben. Also wenn das wirklich so der Antrieb war, dann Respekt vor seinem sportlichen Ehrgeiz. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, nicht nur einfach nur dafür da, dass jemand Eishockey-Trikots verkauft, weil die Merchandising-Abteilung, die wird brumm, sondern Felix und ich, wir waren uns einig, das ist schon mal gar kein schlechter Schachzug, rein sportlich gesehen, Felix.
Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt ein ganz brandaktuelles Interview auch mit Christian Ehrhoff, was ich mir natürlich zur Vorbereitung der Folge heute direkt zu Gemüte geführt habe, wo er halt auch sagt, ihn hat es nochmal gekribbelt. Für ihn war das Kapitel Eishockey noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, dann ist das wirklich auch wichtig für den Kopf, dann nochmal ja, aufs Eis zu gehen und nochmal dieses Kapitel fertig zu schreiben, weil jeder kennt das, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bei mir, ich bin ja Anfang des Jahres umgezogen, bei mir stehen hier immer noch nicht fertig aufgebaute Möbel rum und irgendwann willst du dieses Kapitel dann abhaken. Und vielleicht war quasi das Eishockey für Christian Ehrhoff mein noch nicht fertig aufgebauter Büroschrank. Das kann ja alles sein. Prinzipiell denke ich, bringt er unheimlich viel Erfahrung in ein Krefelder Team. Christian Ehrhoff hat viele Situationen erlebt, hat ein unheimliches Know-how, unheimlichen Erfahrungsschatz, wo er mit vielen Situationen wahrscheinlich besser umgehen kann wie viele andere. Und das ist natürlich ein absoluter Mehrwert für Krefeld. Und natürlich hat er auch einen Schuss sondergleichen, der nicht unbedingt in den 5 Jahren verloren gegangen ist. Weil, wenn man ihn mal so gesehen hat, er war in irgendeinem TV-Format, ich habe es neulich schon zu Thomas gesagt, ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie das hieß, auf jeden Fall war der da schon ordentlich stramm beieinander. Wo ich denke, die Fitness, die wird er immer noch haben. Und es ist ja jetzt, wir haben es jetzt den 2. Mai, Mitte September beginnt die Saison. Es ist jetzt sind jetzt 4 Monate gut Zeit, sich vorzubereiten. Und ich denke, wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, wird er den Ehrgeiz dafür haben, sich da so zu präparieren, dass er dann konkurrenzfähig dann mit 41 Jahren in die DEL2-Saison 2023, 2024 startet.
Für uns umso schöner, für die Fans auf alle Fälle. Und ich denke, er wird sich mehr als reiflich überlegt haben. Ich meine, es ist schön, dass es durch eine Playoff-Serie in der DL2 das Feuer wieder entfacht wurde, sprich für das Eishockey. Und dann schauen wir mal. Das ist sicherlich kein leichter Gang ist, das ist auch sicherlich klar, aber wenn man das möchte, und er weiß ja, was er tut.
Vor allen Dingen, ich glaube, das ist so, wie wenn du dich bei einer Achterbahn anstellst. Da kannst du ja nicht 5 Minuten vor der Angst sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern da kannst du jetzt auch nicht bei einer Deutschland-Cup-Pause sagen, so, jetzt ist gut. Du musst jetzt schon noch durchziehen bis Saisonende. Also was anderes ist nicht drin, glaube ich.
Ich glaube, vorzeitig abbrechen ist für Christian Ehrhoff auch keine Option.
Ja, nicht wirklich. Und wo wir ja schon dabei sind, alte Bekannte in der Liga zu begrüßen, herzlich willkommen zumindest sportlich zurück, die Starbulls aus Rosenheim, Felix Nachbarschaft jubiliert. Viele Auswärtsfans jubilieren auch, denn rein landschaftlich sind die Auswärtsfahrten, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, immer eine Reise wert ins schöne Rosenheim und ins bayerische Voralpenland. Die Trikotfarben passen auch und von daher herzlich willkommen zurück, rein sportlich in der DEL2, die Starbulls Rosenheim. Da dürfen wir uns auch, glaube ich, auf die ein oder andere Fahrt freuen.
Was ich tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr lustig finde, ist, wenn man sich mal so ein paar Ligen anschaut, nimmt man die NHL, die DEL2, die Oberliga Nord, die Oberliga Süd. Nie hat es der Hauptrundensieger geschafft, das zu vollenden, was er in der Hauptrunde begonnen hat. Die einzigen, wenn man jetzt die DEL noch mit dazu nimmt, die das geschafft haben, war der EHC Red Bull München. Thomas verdreht die Augen. Aber sowohl Kassel als auch die geliebten Boston Bruins von Thomas und auch Hannover Scorpions und die Blue Devils Weiden haben es dieses Jahr nicht geschafft, ihren Erfolg zu krönen. Aber dafür die Starbulls aus Rosenheim und ich freue mich tatsächlich nächstes Jahr, natürlich auch ganz uneigennützig, weil ich nur 35 Minuten hinfahren muss, wieder einen DL2-Standort in meiner direkten Nähe zu haben, aber natürlich auch auf den Standort Rosenheim. Das ist jetzt einige Jahre her, dass sie die DL2 verlassen haben und jetzt haben sie es endlich wieder zurückgeschafft. Das ist ein Standort mit Tradition, das ist ein Standort, der für mich schon seit langem wieder in die DL2 gehört. Jetzt ist er auch wieder zurück und ich glaube, wir können uns da auf ganz, ganz tolle Spiele freuen und auch auf ganz, ganz besondere Charaktere, die da vielleicht wieder den Weg zurück in die DL2 gehen.
Also wenn man sich den Kader jetzt anguckt, sieht man ja einige bekannte ehemalige DL2-Spieler, wenn da ein paar wieder mitkommen, umso schöner. Für mich liest sich ein bisschen ein Kreis. Es war meine erste Saison 16-17 und Rosenheim war dann der erste Absteiger. Ich hatte sowas auch noch nie erlebt, war auch bei dem letzten Spiel mit im Stadion ein toller Verein, ein Traditionsverein, gute Zusammenarbeit mit denen. Und ich glaube, wie hoch die Emotionen, wie groß die Emotionen waren, haben ja auch die Spray-TV-Bilder gezeigt und die zwei Kommentatoren, die das Spiel kommentiert haben und weinend sich in den Armen lagen und so emotional kommentiert haben, das war schon Gänsehaut.
Aber das ist jetzt genau was ihr richtigerweise anspricht, gerade das Thema Traditionsstandort. Und du merkst wirklich, dass ein Standort oder ein Club einer Region so viel bedeuten. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Also das sind Emotionen, das ist jetzt gar nichts gegen Weiden oder gegen Hannover oder anderes. Aber da merkst du einfach was, und das passt ja dann, wie viel Herzblut da auch tatsächlich für den Standort und für den Sport da drin ist. Und das ist einfach großartig. So, also ich meine, allein vom Emotionalen her, auch sonst die Stimmung, das war ja wirklich, weil gerade das Wort NHL geploppt ist, das ist ja Welten dazwischen. Wenn man sich anschaut, auf der einen Seite hast du so eine Opernatmosphäre und auf der anderen Seite, da geht da wirklich ab die Luzi. Also allein dafür Chapeau. Also
ja, und herzlich auch, willkommen. Wenn man nochmal den tragischen Unfall von Mike Clemser nochmal mit dazu nimmt und jetzt diese Krönung mit dem Meistertitel und dem Aufstieg, das setzt dem Ganzen irgendwie auch noch mal so ein i-Tüpfchen auf.
Das auf jeden Fall. Aber Denise, ich hoffe, es schließt sich nicht der Kreis, dass der Abstieg Rosenheims deine erste Saison war und der Aufstieg dann deine letzte Saison war.
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, weil du jetzt gesagt hast, für dich schließt sich hier ein Kreis und nicht, dass du jetzt hier noch irgendwie uns vor vollendete Tatsachen stellst.
Ja, das hat sich so angehört wie so eine kurze Abschiedsrede.
Ja, tatsächlich dachte ich in dem Moment, tatsächlich auch. Ja. Nein, dann wird das nicht so sein. Aber wenn man sich das anguckt, was uns da möglicherweise erwarten könnte, Christian Obo, Steffen Tölzer, Andreas Mechel, Thomas Pöpperle, das sind halt Namen.
Tyler McNeely, Norman Hauner.
Tyler McNeely, genau, richtig. Die können wir irgendwie. Michael Knaup, ganz genau. Nein, das sind alle Spieler, die mit Sicherheit auch in der DEL 2 nochmal Spaß machen. Frage ist halt, ob so alte Haudegen wie Tyler McNeely dann den Weg nochmal mit in die DEL 2 gehen. Ihr nickt beide.
Ich meine, also wenn ich mir einen Spieler zurückwünschen dürfte, dann bitte auf jeden Fall wieder Tyler McNeely.
Ja gut, ich wollte jetzt das Alter
ansprechen, der kann ja zigmal mehr Fähigkeiten mit wie der Kollege Knaup. Also bei allem Respekt sportlich gesehen, aber das möchte ich jetzt nochmal unterstreichen. Das ist jetzt gar nicht persönlich, aber ich mag die Spieler.
Christian Ehrhoff hat mich gerade angerufen. Ich soll das mal sagen lassen, dass Alter keine Rolle mehr spielt. Nein, es wird auf jeden Fall interessant, mit welchem Kader die dann letztendlich auch in die DL2 gehen, weil man weiß auch hier in der Region, dass da mit Sicherheit auch mal der ein oder andere Euro irgendwo versteckt auf den Wiesen liegt, der nochmal akquiriert werden kann. Also tatsächlich, Rosenheim ist für mich nicht der Standort, den ich nächstes Jahr ganz unten sehen werde. Das kann ich jetzt schon mal irgendwie so vom Bauchgefühl aus sagen, aber ich glaube, dafür sind wir noch ein bisschen zu früh im Jahr.
Sehr früh, aber was wir ja schon wissen, ist, nächstes Jahr im Keller wird es ja muckelig. Von daher müssen sich einige durchaus strecken, weil diese Sondersituation, die Denise ja eben schon mal angesprochen hat, Stichwort 15 Teams, und wir haben ja von unserem Interviewgast gehört, die Oberschenkel werden brennen, wenn man dann dienstags statt dem gewohnten chilligen Training vielleicht dann doch nochmal ran muss. Also das kostet schon Körner, das muss man in der Saisonplanung, auch wenn der Felix recht hat, es ist noch sehr früh. Aber das musst du jetzt schon berücksichtigen. Ne? Brauchst einen tiefen Kader.
Ja, mit 2,5 Reihen, wie es manche andere Clubs gemacht hatten, brauchst du nächstes Jahr nicht antreten.
Na, wird nichts.
Das wird nichts. Was auf jeden Fall aber für nächstes Jahr schon bekannt ist, ist, dass Bad Nauheim sich von einigen Spielern trennt. 9 an der Zahl wurden jetzt erstmal verkündet, und darunter das Karriereende von Tobi Wörle und Andreas Pauli, die ja quasi nach dem Finale gesagt haben, okay, und jetzt passt.
Ich glaube, Tobias Wörle hatte das schon mit seiner Verletzung gesagt, oder schon im Vorfeld sogar war das für ihn klar. Relativ Andreas Pauli, also war mir jetzt tatsächlich neu mit der Meldung. Er hatte auch, glaube ich, wirklich sehr tränenreiche Augen nach dem Finale, was einen dann auch immer sehr wehtut. Und dann versteht man jetzt, glaube ich, noch mal mehr, warum.
Ja, den richtigen Zeitpunkt für sowas gibt es natürlich kaum. Aber ich meine, wenn du als Bad Nauheim schon mal im Finale bist, ist es eigentlich schon ein sehr, sehr cooler Zeitpunkt, auch wenn sich logischerweise beide oder alle Nauheimer ein anderes Ende gewünscht hätten. Aber ich glaube, das war trotz allem dann noch mal ein schöner Abschluss der jeweiligen Karrieren, auch wenn der eine dann vielleicht schon vorher das für sich entschieden hatte.
Ja, und die Spatzen pfiffen es lange, lange von den Dächern. Jonas Langmann wechselt nach Bayreuth. So, und jetzt ist das Ding raus. Thomas, jetzt können wir mal kurz drüber quatschen. Was sagst du zu der Verpflichtung? Da wechselt jetzt ein Meister zu einem, ja, quasi bitter abstiegsbedrohten Club, zumindest die letzten Jahre. Und was man so auf dem einen oder anderen Twitter-Account liest, könnten da sogar noch ein paar andere Ravensburger den Weg nach Franken finden.
Ach, letzteres haben wir ja schon relativ früh angesprochen. Ich meine, es ist ja auch nicht verwerflich. Also diese Connection, die ist ja nun mal da auf der einen Seite von Rainer Schahn zu seinem ehemaligen Standort, beziehungsweise man kennt sich ja. Es ist ja im Berufsleben nichts anderes, wenn eine Stelle zu besetzen ist und du weißt, ja, der oder die können was, ja, dann holt man halt die Leute. Man weiß, was man kriegt gegenseitig, das ist okay. Ich habe auch als erstes dran gedacht, Stichwort Brauerei Gaul fährt Bayreuth zum letzten Mal jetzt in dieser Saison wirklich versprochen, ich glaube auf Holz. Ist das so cool vom amtierenden Meister zum Abstiegskandidat? Dann muss man sich natürlich die Mühe machen und zu so gucken, ja, wo kommt denn der Jonas Langmann her? Also der kommt schon aus ungefähr der Region. Also das ist ein Schritt in Richtung Heimat. Das passt dann schon, also rein vom Geburtsort. Von daher ist das vielleicht nicht so dumm. Wir wissen jetzt auch gar nicht, was ist vielleicht im Berufsleben noch geplant danach. Wir wissen ja auch, wenn du nicht gerade Christian Ehrhoff bist, kannst ein DL2-Profi danach nicht dauerhaft vom süßen Nichtstun leben. Also ich glaube, der dürfte in der NHL fürs warme Mittagessen zweimal schon gesorgt haben. Das passt schon. Von daher, ja, da gibt es schon eine Plane und eine Idee hinter. Und es kann ja auch seinen Reiz haben, dass man sagt, so, Meisterschaft habe ich jetzt, jetzt wird man Standort mit meinem Zutun voranbringen.
Das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine zweite Torhüterpersonalie auf dem Zettel, auch Standort Ravensburg. Und zwar der Torhüter, der auf einmal DEL-Finale gespielt hat. Jonas Stettmer, und leck mich am Arsch, das hat der verdammt gut gemacht. Also wirklich so ein, und das war ja jetzt gar nicht mal so dolle geplant. Ich meine, der Michael Garteig verletzt, dann Kevin Reich angeschlagen, und auf einmal ist es Jonas Stettmer, der da zwischen dem Pfosten im Finale steht. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich hatte in irgendeiner Folge, habe ich gesagt, dass ich ihn nicht, als nicht so großen Rückhalt in den Playoffs sehe, hatte ich so wortwörtlich gesagt, Jonas, wenn du uns zuhörst, dann Entschuldigung dafür. Du hast mich eines Besseren belehrt, definitiv großartige Leistung. Was man so hört, ich glaube, geht Richtung Berlin mit Förderlizenz dann womöglich für Weißwasser. Vielleicht bleibt er uns ja in der Liga dann erhalten. Das Projekt aus Berlin, Weißwasser, kennt man ja, dass man dann immer noch mal so ein Goalie, der am Sprung steht, noch mal mit viel Einsatzzeit nach Weißwasser schickt. Auf jeden Fall tolle Nummer. Ich gönne ihm die Möglichkeit, auf jeden Fall, weil er sich jetzt dann auch einfach in der DEL mega, mega verdient hat mit der Serie.
Ja, auch das, wenn du gebraucht wirst, musst du da sein. Das ist für einen Goalie nichts Neues. Aber auch hier wieder eine Auszeichnung, sowohl für den Standort als auch für die Jugendarbeit. Das war schon à la Bonheur. Das muss man mal so hinbekommen. Vor allen Dingen so kurzfristig natürlich, wenn alle Augen auf einen gerichtet sind.
So, und
Wieso?
ein Roundup habe ich noch, und dann bin ich tatsächlich mit meinen Aufzeichnungen am Ende. Und zwar, Augsburg hatte ja irgendwie schon so den Fuß ein bisschen in der DEL2 drin. John Rogl hat sich gedacht, ja, das ziehen wir jetzt durch, und wechselt zum EV Landshut. Das war ja tatsächlich irgendwie schon zur Transferfrist irgendwie so mal kurzzeitig Thema. Und jetzt geht er zu Heiko Vogler nach Landshut. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Puzzleteil für den Standort Landshut, John Rogl da zu bekommen. Und ich denke, auch er wird nochmal unfassbare Qualität in die DL2 bringen. Und wenn man das alles sieht, was jetzt schon so am Anfang der Offseason passiert, freue ich mich tatsächlich schon auf das, was da eventuell noch über den Sommer alles passieren könnte.
Ja, dafür sind wir natürlich noch ein bisschen sehr früh dran, um weitere Gerüchte zu streuen oder
Gerüchte streuen tun wir niemals.
weitere Kaderplanungen zu kommentieren. Dafür ist der Sommer ja noch da. Und auch da, Stichwort Planung, hört man uns ja auch nicht vergebens. Wir haben schon die ein oder andere Frage über die sozialen Netzwerke gekommen, ob denn im Sommer Sendepause wäre. Das ist natürlich nicht so. Man hört uns natürlich auch wieder in losen Reihenfolgen jetzt auch demnächst. Es gibt natürlich auch die ein oder anderen Thematiken, über die wir gut und gerne sprechen können. Ein großes Thema, Denise haben wir ja gerade eben schon im Vorfeld angesprochen, könnte Rosenheim sein.
So ist es.
Tatsächlich, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, Denise, jetzt mal so unter uns, uns hört ja fast keiner zu. Wie froh bist du, dass Mai ist und dass das Finale vorbei ist?
Das ist immer seltsamer. Das ist also
Hast du so
von
einen
mit
Blues?
Vorbereitung. Was habe ich noch?
Hast du jetzt schon so ein Off-Season-Blues, dass du so ein
So ein
Loch fällst?
Kollaps?
Ja.
Noch nicht. Doch,
Noch nicht.
ich wusste am Wochenende nicht. Mist, Freitag, was mache ich jetzt? Sonntag, kein Spiel. Was? Gott sei Dank am Freitag noch Rosenheim gehabt, aber nein. Also klar, man zieht ja eine Saison durch von August bis April, 7 Tage. Die Woche wäre jetzt ungelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ist jetzt schön, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Aber man freut sich dann genauso wieder auf die neue Saison und man muss sich jetzt neue Wochenendbeschäftigungen suchen.
Oder es geht einfach. Ich habe ja, weil der Felix ja meinen großen Herzschmerz angesprochen hat, das Ausscheiden meiner geliebten Bruins als Rekord-Hauptrundensieger in Runde 1. Ich habe ja, also, wie darf es ja niemandem erzählen, was ich da geflucht habe. Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Puls runterkriegen wollt, Felix weiß das, Baseball anschauen. Also, Spoiler hier auch an der Position, in der AL East stehen die Boston Red Sox jetzt vor den New York Yankees.
Also
Auch
ich
wenn
gucke
sie
dann,
nur
glaube ich,
4-6
lieber
sind.
deutschen Football, die
Ja,
GFL.
kann man
Aber
auch machen. Kann man auch machen. Oder man schlägt sich Draftnächte um die Ohren. Alles so Tipps für die Offseason, bevor es wieder
ja,
losgeht. Für
oder
mich
man
geht jetzt der
schläft nachts
Motorsport.
einfach mal.
Wird
Das wäre ja
überbewertet.
langweilig. Ach so.
Wird überbewertet. Tatsächlich noch kurz eine kleine Anekdote. Übers lange Wochenende war ich mit meiner Familie bei Thomas' Familie zu Gast und wir waren dann irgendwann. Also meine Frau und meine Tochter wir waren so um, weiß ich nicht, 17:45 wach. Und ich dachte mir so, boah, darf noch nicht so laut sein und lass den mal noch schlafen, du bist ja zu Gast. Und dann weiß ich nicht, 17:45 sind wir dann irgendwie hoch, aber da war die Familie Wagner dann schon geduscht, schon angezogen. Also
Ja,
bei
der
der
Schlaf
Thomas,
wird überbewertet.
genau, bei der Familie Wagner ist Schlaf ziemlich weit hinten anzusehen.
Where there is no off-season.
Ja. Gut, machen wir, glaube ich, für heute Deckel drauf. Genug Schluss geredet für heute.
In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.